Hier ist die Ausgabe 136 von Deutsches Reiseradio und Podcast. Und bevor es losgeht, muss ich etwas sagen, damit wir hier nicht des Klaas Relotius-Vorwurf unterliegen. Ja, ich war im Erzgebirge. Ja, ich war an allen Plätzen, von denen heute die Rede sein wird. Ja, ich habe alle Töne vor Ort aufgenommen. Nein, ich war nicht in der Vorweihnachtszeit dort. Deshalb wird es auch keine Bild- und Szeneriebeschreibungen über Weihnachtsmärkte und romantische Stimmung geben. Ich bin Rüdiger Edelmann und wir hören uns heute mal um zum Thema Hochsaison im Erzgebirge. Und diese Hochsaison beginnt spätestens nach Totensonntag, Advent und vor Weihnacht. Da ist die Region von jeher gefragt. Die Aktivitäten, die sind heute unser Thema. Ich war Anfang Mai im Erzgebirge und das Hauptthema waren ja letztlich die vielen Dampfeisenbahnen. Dazu kam der Bergbau und dann gab es noch zwangsläufig die kulinarischen Verlockungen. Darüber habe ich bereits in 3 Reiseradio-Podcasts berichtet. Was das Thema Weihnachten betrifft, hatte ich trotz des ersten Maiwochenendes, naja, sagen wir Glück im Unglück, denn an dem Tag, an dem fast alle Aufnahmen entstanden, brach ein Tief über dem Erzgebirge ein. Im Tal hat es wie aus Eimern geregnet, weiter oben kamen dicke Schneeflocken vom Himmel. Wer es nicht glaubt, auf unserer Website gibt es den Fotobeweis. Schnee im Mai, das kommt öfter vor, sagte mir 2 Tage später Lokführer Steffen Buhler, als wir mit der Fichtelbergbahn bergauf dampften. Schnee im Mai braucht kein Mensch mehr, aber Anke Eichler vom Tourismusverband träumte genau in diesen Tagen von viel Schnee, als sie mir von einem ehrgeizigen Plan berichtete, der am ersten Adventswochenende nun tatsächlich stattfindet. Knoten ins Taschentuch, 30.11.12 bis 20 und 1.12.10 bis 20 Uhr, Weißeritztal.
Der findet am ersten Adventswochenende statt, Sonnabend und Sonntag. Und es wird ein Weihnachtsmarkt der besonderen Art sein, denn sie fahren dampfend durch das Weißeritztal. Es wird an allen Stationen wunderbare Erlebnisbereiche geben, wo sie das weihnachtliche Flair des Erzgebirges kennenlernen können und gleichzeitig das Dampfbahnerlebnis damit verbinden können. Wir werden sowohl einen Eiszauber haben in Freital, wo es um Eisshow und Eisrevues gibt, aber wir werden natürlich ganz dem Erzgebirge typisch in Dippoldeswalde einen erzgebirgischen Handwerkermarkt haben. In Schmiedeberg wird sich alles um die Pyramide drehen. Da gibt es einen Pyramidenanschieb, auch in Spechtritz mit Lampionumzug für Kinder zu den Pyramidenanschieben. Und natürlich, wenn man ganz oben in Kipsdorf angekommen ist, dort dreht sich alles traditionell um den Wintersport. Dort wird die Bahnstrecke komplett ausgereizt. Es wird alles an Zugfahrzeugen, an Lokomotiven und Wagen genutzt werden, was irgendwie vorrätig ist. Und die ganze Ausstattung auch mit Sonderfahrzeugen wird an dem Wochenende unterwegs sein. Also wir freuen uns schon auf das erste Adventswochenende zu unserem ersten befahrbaren Weihnachtsmarkt Deutschlands. Eine wunderschöne beleuchtete Atmosphäre mit sehr viel rieselndem, leisen Schnee ist inklusive. Also wir wünschen uns das sehr und hoffen, dass unser Plan funktioniert.
So wird Anke Eichlers Traum wahr, der im Mai noch in den ersten Vorbereitungen steckte. Das wird Erzgebirge vom Feinsten. Tradition, Pyramiden, Weihnachtsmärkte, Dampfeisenbahn und Winterromantik. Was will Mann, Frau und Kind mehr? Aber weg von der Romantik und zurück zum Schnee im Mai. Es rieselte dünn und fein vom Himmel, als ich in Eppendorf ankam. Hier musst du hin, hatte man mir gesagt. Hier musst du hin, wenn es um die etwas andere erzgebirgische Handwerkskunst geht. Köhler Kunsthandwerk im Goetheweg 4. Der Chef Björn Köhler war leider nicht zu Hause, aber seine Frau Peggy füllte dieses überraschend aufgetretene Vakuum spielend. Björn, sagte sie mir, startete mit eigenen Ideen durch und jetzt machen wir das schon 30 Jahre lang auf ganz eigene Weise. Das klingt zunächst wie ein typisches Durchstarten nach der Wende, aber nee, typisches Wessi-Vorurteil.
Er hat am 1. Januar 1989 begonnen, als jüngster Meister mal in der ehemaligen DDR noch.
Und der Weg in die Selbstständigkeit, der war einfach?
Der war überhaupt nicht einfach, weil darüber dann die politische Wende kam. In der Wendezeit ist mein Mann zum Bausoldatendienst eingerufen worden, war dann der erste Zivildienstleistende in der DDR und hat 90 das Gewerbe wieder aufgenommen. Und das war schwierig, weil wir aus dem Vorfeld wenig Kunden hatten und die Menschen in Ostdeutschland erstmal andere Interessen hatten, als Kunsthandwerk zu kaufen.
Nun hat er sich ja nicht nur einfach gesagt, ich mache jetzt, wenn es um erzgebirgische Handwerkskunst geht, und man kennt das ja, die Holzfiguren, die man um eine Pyramide herumstellt, oder Weihnachtskrippen, die sehr traditionell sind. Das sieht ja jetzt doch ganz anders aus. Er wollte was Neues machen.
Er wollte mit dem traditionellen erzgebirgischen Handwerk ein neues Design schaffen, neue Formen, die alten Formen etwas auffrischen, das Abgestaubte ablegen. Was Neues, was Humorvolles herstellen.
Da gab es ein erstes großes Werk und das war eine Weihnachtskrippe, die so ganz anders aussieht, aber trotzdem wunderschön ist.
Genau, das war sein Herzenswunsch, eine Krippendarstellung zu zeigen und die aber auch nicht traditionell wirklich auf das Wesentliche beschränkt, dass es noch gut erkennbar ist, dass es Maria und Josef und das Kind sein sollen, aber alles Überflüssige weggelassen.
Sie sagten ja, der Weg zurück dann in die Selbstständigkeit 1990, der war schwierig. Aber er hat sich ja offensichtlich ausgezahlt, weil wenn der Betrieb jetzt auf 30 Jahre zurückschaut, ist das ja zumindest ein Indiz, dass Sie vom Betrieb irgendwie doch ganz gut ihr auskommen.
Das ist richtig. Wir waren dann von Anfang an gezwungen, auf Messen in den alten Bundesländern zu gehen. Also wir haben 92 das erste Mal in Frankfurt auf der Ambiente bei jemandem zur Untermiete ausgestellt. Das war für die damalige Zeit recht ungewöhnlich, aber da gab es sehr, sehr viele interessierte Händler. Ja, und da gibt es viele Kontakte, die wir aus dieser Zeit immer noch haben, wo die Händler inzwischen in zweiter Generation sind.
Das erzgebirgische Kunsthandwerk gerade, also wenn die Weihnachtszeit an den Himmel kommt und man geht, egal wo in Deutschland, über Weihnachtsmärkte findet man das immer. Da gibt es so Großbetriebe wie Käthe Wohlfahrt und sonst wie, die dann halt kräftig einkaufen. Die sind aber dann, glaube ich, doch eher sehr traditionell unterwegs.
Wenn Sie Käthe Wohlfahrt sagen, die ist traditionell unterwegs, das ist richtig. Aber Käthe Wohlfahrt ist schon sehr lange ein guter Kunde von uns und verkauft unsere Produkte sowohl in Rothenburg als auch in Berlin als auch in Amerika.
Wie viel davon geht wirklich aus Deutschland raus?
Von unseren Figuren, aus unserer Manufaktur so um die 20% maximal.
Wohin?
In die USA, nach Japan. Die Japaner kaufen die kleine, hochwertige Holzkunst sehr, sehr gerne. Wir haben in Mexiko einen Kunden seit letztem Jahr. Wir haben in Frankreich Kunden. Wir haben in Skandinavien Kunden. Großbritannien haben wir Kunden, also eigentlich in vielen Ländern, aber so hauptsächlich in den USA, in Japan.
Handwerkskunst ist ja das eine, das ist ja eine ganz andere Form und das bedingt ja wahrscheinlich auch eine völlig andere Vorgehens- und Produktionsweise. Jetzt mit sehr abgerundeten Formen und sehr einfachen, reduzierten Formen sowas darzustellen. Wie ist so eine Idee entstanden? Wie ist das im Kopf Ihres Mannes gewachsen?
Also mein Mann hat seine ganze Kindheit über gezeichnet und gemalt. Ich habe das bei unserer größeren Tochter gesehen. Die hat wirklich mit 3 selbstständig angefangen zu zeichnen und zu malen. Mit 5 habe ich ihr nichts mehr gezeigt, weil sie da schon besser war als ich. Und da habe ich viele Vergleiche gezogen und habe immer geahnt, so muss das bei meinem Mann gewesen sein. Er ist in seiner Schulzeit in eine Volkskunstschule gegangen, hat dort bei einem Zeichenlehrer Zeichenunterricht zusätzlich zum Schulunterricht gehabt, hat immer die Werkstatt seines Papas zur Verfügung gehabt, wo er werkeln und basteln durfte. Also er hat sehr, sehr viel autodidaktisch sich beigebracht. Und in jedem Schulbuch, was von ihm noch existiert, gibt es überall Männlein, die er irgendwo hingekritzelt hat. Also das ist schon ganz, ganz lange in ihm. Und als er das Drechslerhandwerk gelernt hat, hat er sehr zeitig begonnen, eigene Figuren herzustellen, neue Dinge zu kreieren. Also das, denke ich, liegt in ihm ganz sehr fest verwurzelt und natürlich auch das handwerkliche Geschick und das, die Handwerkskunst angeeignet.
Und da sind ganz originelle Sachen zustande gekommen. Da ist zum Beispiel der Eierkopf entstanden.
Genau.
Und den gibt es ja in vielen Varianten.
Ja, Eierkopf als gutes Wortspiel. Eierkopf sagt man in Sachsen, das ist kein Schimpfwort, das ist eher so, bist mein Freund, du Eierkopf. Das Ei als Grundform des Drechselns bietet sich an. Und dieses Ei als Grundform ist der Körper von dem Eierkopf. Und dann gibt es ein Zubehör, das man gut erkennen kann. Das ist einer mit dem Herz, das ist ein Gärtner, das ist einer mit einer Kerze zum Gratulieren, einer mit einem Luftballon.
Geht wahrscheinlich auch manches in so eine Richtung, wo man sagt, ich habe unterschiedliche Teile, die sind vorgefertigt. Also die übergroßen Füße oder die Nasen oder auch den Hut, den die immer aufhaben.
Genau, das ist Zeichen unserer Werkstatt, dass wir in Handdrechselarbeit unsere Figuren herstellen und auch die Zubehörteile, aber Zubehörteile für unterschiedliche Figuren zu verwenden sind. Also dass der Wiedererkennungseffekt auch in der Serie immer zu sehen ist.
Welche Figuren gibt es denn noch? Erzählen Sie mal ein bisschen.
Es gibt Eierköpfe, so als neutrale Figuren oder zum Osterfest. Es gibt, angelehnt an die Tradition der erzgebirgischen Blumenkinder, moderne Gratulanten, die wie alle unsere Figuren auf das Wesentliche beschränkt sind. Die haben alle Vornamen, das sind die Vornamen unserer Kinder, unserer Patenkinder, versteckt zu verschiedenen Anlässen. Zum Schulanfang, mit Büchern, mit der Kerze, mit einer Trompete, mit Blümchen. Das sind so die neutralen Produkte fürs Jahr. Hauptsächlich und das ganze Jahr über fertigen wir Weihnachtsprodukte. Am bekanntesten sind unsere Weihnachtsmänner und unsere Krippenfiguren.
Und auch diese Weihnachtsmänner stechen natürlich ein bisschen heraus. Das ist aber jetzt ein Weihnachtsmann mit einem langen Kinn. Erst denkt man, der hat eine riesen Nase, aber die Nase ist oben drüber.
Genau, also den ersten Weihnachtsmann habe ich mal zum Nikolaustag bekommen vor vielen, vielen Jahren. Der ist an einem Abend entstanden, also am Vorabend des Nikolaustages, relativ schnell, aber ich bin der Meinung, dass der sehr, sehr lange im Herz, im Kopf von meinem Mann war und dann hat er sich an die Drechselbank gestellt und verschiedene Teile gefertigt und die zu einem Nikolaus zusammengefertigt. Und das sind die bekanntesten Figuren unserer Manufaktur.
Und das sind ja auch Figuren, die durchaus auch ja sehr humorvoll rüberkommen. Also da gibt es zwar Weihnachtsmänner ganz traditionell jetzt nun mit einer Kerze, aber hier, der balanciert Geschenke. Da rechts oben steht auch noch einer, nein, der steht nicht mal, der sitzt auf einer Schaukel. Also Weihnachtsmänner dürfen auch fröhlich sein.
Weihnachtsmänner dürfen, Weihnachtsmänner sollen fröhlich sein. Also immer das Augenzwinkern im Hinterkopf. Bekanntester Weihnachtsmann ist, glaube ich, der mit der Weihnachtsgans Auguste. Also er hat seine Auguste in der Hand. Die lebt noch für alle Tierschützer. Weihnachtsmann mit Axt und Tanne, den mögen alle Familienväter. So, der Weihnachtsmann geht in den Wald und holt seinen Weihnachtsbaum selber.
Die sind wunderschön. Wie viel muss man davon herstellen und verkaufen, damit sich ein Betrieb tatsächlich trägt? Und wie groß ist Ihr Betrieb eigentlich?
Wir haben aktuell 40 Mitarbeiter, gut ausgebildete Holzdrechsler, die mein Mann zum allergrößten Teil selbst ausgebildet hat, Holzspielzeugmacher, ein paar sehr geschickte Quereinsteiger, die aus anderen Handwerksberufen kommen. Ja, und da muss man das ganze Jahr über sehr, sehr fleißig sein, dass am Ende wieder eine schwarze Zahl des Jahres rauskommt.
Man muss wahrscheinlich auch richtig gut kalkulieren, weil viele der Figuren gehen natürlich auch erst im Herbst in den Verkauf. Das heißt, sagen wir mal ganz grob, von Oktober bis Dezember muss man kräftig Geld verdienen, damit man im nächsten Jahr wieder produzieren kann und auch seine Mitarbeiter bezahlen.
Genau, das ist sehr richtig. Also wir machen 70% unseres Jahresumsatzes in 3 Monaten. Da muss alles gut funktionieren. Das ist ein großes Saisongeschäft. Dann nach Weihnachten haben die Mitarbeiter so circa 3 Wochen frei und dann geht das neue Weihnachten wieder los. Das heißt, am 10. Januar suchen die Drechselbänke wieder und da wird das neue Weihnachten vorbereitet.
Was sagt die traditionelle Konkurrenz zu dem, was Sie herstellen?
Die haben am Anfang die Form, das Design sehr belächelt meines Mannes und haben manchmal wohl gemeinte Hinweise gegeben, Björn, mach eine Tasche ran, mach einen Stab noch ran, mal doch ein paar Augen drauf, haben aber von Anfang an das Handwerk sehr, sehr geschätzt. Und jetzt ist es so, dass es sehr viele Nachahmer gibt, dass in Fachkreisen manchmal so gesagt wird, du musst es machen wie der Köhler-Björn, oder Kollegen zu einem Designer gehen und sagen, ich möchte eine Figur kreiert haben, die aussieht wie Köhler.
Wann kann man denn bei Ihnen vorbeikommen, sich umschauen und dann vielleicht auch was kaufen?
In der Woche von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr und samstags Vormittag bis 12.30 Uhr. Im Advent natürlich dann auch am Samstagnachmittag.
Dieses ist Kunsthandwerk, da steckt viel Arbeit drin. Man weiß das von den traditionellen Figuren, die auch nun alles andere als jetzt ein Schnäppchen sind. Also wenn ich solche Sachen kaufe und bin Schnäppchenjäger, bin ich hier wahrscheinlich völlig falsch.
Da sind Sie völlig falsch. Wir möchten ein gutes Handwerk machen, ein sehr hochwertiges Handwerk, möchten faire Löhne zahlen und damit kann man kein Schnäppchen machen. Wir fertigen alle unsere Dinge in unserer Werkstatt. Schnäppchenjäger finden bei uns leider nichts.
Was muss ich durchschnittlich für so eine Figur ausgeben?
Die kleinen Weihnachtsmänner beginnen bei 24 Euro.
Wer gucken will, sollte übrigens auf der Website vorbeischauen. Da warten reichlich Fotos. Großes Kunsthandwerk und ganz moderne Formen, Figuren und Humor. Beseelt, wie schön und trotzdem modern Kunsthandwerk aus dem Erzgebirge sein kann, ging die Reise weiter. Immer bergauf, immer mehr Schnee auf der Straße. Auf der Spur nach der Tradition, die mir einige Stunden später Siegelinde Minette und Matthias Enderlein näher bringen sollten. Ich treffe die beiden auf dem Marktplatz von Annaberg-Buchholz, das heißt genau genommen Annaberg. Dort, wo in ein paar Wochen das Zentrum des Annaberger Weihnachtsmarkts sein wird. Jetzt aber, es ist noch Mai, der Schnee ist wieder verschwunden. Kalt ist es immer noch, ein großer freier Platz vor dem Rathaus und oberhalb auf dem Berg steht die St. Annenkirche. Dorthin wollen mich die beiden mitnehmen. Dafür geht's bergauf. Rechts und links sind jede Menge Geschäfte. Matthias Enderlein bleibt vor einem Schaufenster stehen und sagt:
Der Weg vom Markt hinauf zu St. Annen, hier hat man natürlich den typischen Ausdruck des Erzgebirglerseins in Form der Volkskunst. Hier haben Sie verschiedene Geschäfte, die als erzgebirgische Originalvolkskunst anbieten. Und wir als Gästeführer, wir versuchen, unsere Gäste dahin zu bewegen, auf das Markenzeichen Echterzgebirge. Das ist also nicht einem einzigen Produzenten zugeordnet, sondern das sind wirklich unsere Erzgebirgshandwerker.
Aber ich kann mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es Betriebe, die hier nun solche Sachen verkaufen, auch nur auf die Idee kämen, sich irgendwas aus China schicken zu lassen.
Das haben wir auch gedacht, aber wenn Sie genau hinschauen, erstaunlicherweise sind unsere Erzgebirgsfiguren so interessant, auch international, dass sich der Import aus China oder Taiwan oder sonst irgendwoher durchaus gelohnt hat. Wir sind natürlich hier, das werden Sie verstehen, davon nicht begeistert.
Die Schnäppchenvariante also doch, mitten zwischen traditionellen Figuren, Weihnachtskrippen, Schwibbögen und Pyramiden. Das ist kaum zu glauben. Da verstehe ich den Erzgebirgler, wenn ihm das Herz blutet. Die Handwerkerehre sei nach wie vor groß, meint Siegelinde Minette. Sie verstehe nicht, warum die Leute billigste Plagiate kauften.
Die Handwerker bestrebt, die echte erzgebirgische Ware herzustellen und natürlichen Gästen anzubieten. Das ist ganz klar. Man kann sie auch unterscheiden. Es ist ja nicht so, dass man da keinen Unterschied sehen würde.
Außerdem im Preis, murmle ich so vor mich hin. Und meine beiden Städteguides versuchen jetzt mal, meine Aufmerksamkeit auf etwas zu lenken, was man sich nur mit Fantasie vorstellen kann. Zumindest im Mai.
Jetzt gut, wir haben Sommer, wir hatten heute früh Schnee. Gehen wir einfach zurück in Advent. Wenn Sie hier oben stehen, Gäste empfangen und Sie haben die wunderschöne Annenkirche auch angestrahlt, so im Duster werden. Und sie gucken hier runter. Das ist wie im Märchen einfach.
Wie in Weihnachtsberg.
Weil die Häuser sind, die Straße, das ist überspannt mit Schwibbogen. Die sind beleuchtet und sie laufen da unten drunter durch und haben hier unten den Weihnachtsmarkt. Und jedes Fenster ist beleuchtet. Und da haben wir natürlich immer zu tun, dass die Gäste, ja, man braucht halt hier sehr lange, um da runterzukommen.
Ja, es ist hier auch schön.
Ja,
das kann ich mir vorstellen.
Also im Dezember sind wir sehr, sehr gut ausgelastet, machen wir auch sehr gerne. Wir bieten da auch Spezialführungen unter dem Namen die ganze Stadt ein Weihnachtsberg an. Ja. Aber wir würden uns natürlich über noch mehr Gäste auch zu wärmeren Jahreszeiten. Hier kann man sehr gut wandern, gute Luft einatmen. Wir haben das benachbarte Tschechien als Ausland, Karlsbad. Es ist eine unwahrscheinlich breite Variabilität, die man hier praktisch dem Besucher bieten kann.
Ganz oben auf dem von Matthias Enderlein erwähnten Weihnachtsberg steht die schon erwähnte St. Annenkirche. Sie ist wunderschön. Sie ist sehr alt. Und sie steht auch nicht von ungefähr ganz oben auf dem Berg, sagt Silvia Schelter, die mir die Kirche von innen zeigt.
Die St. Annenkirche, sagen wir zu Recht, sie ist eine der schönsten spätgotischen Hallenkirchen in Sachsen. Sie steht in einer exponierten Lage. Das war auch Ansinnen des Erbauers, unseres Stadtgründers Herzog Georg. Der wollte, dass die Kirche von weithin sichtbar ist und die Leute auch hierher zieht. Geld spielte damals keine Rolle. Die Silbergruben schütteten enormen Gewinn aus, was auch in der Ausstattung der Kirche sich niederschlägt. Es konnte aus dem Vollen geschöpft werden, seien es Altäre oder Bildwerke. Nur das Beste kam in diesen Bergmannsdom St. Annen. Aber es war den Leuten auch wichtig, aus ihrer Frömmigkeit heraus das zu schaffen und das auch gerne zu tun. Dann kamen natürlich die Wirren der Zeit, der 30-jährige Krieg, die Auswirkungen auch der Reformation, die ja in vielen Gegenden unseres Landes großen Schaden angerichtet haben. Davon können wir hier nicht sprechen. Wir können dankbar sein, dass die Wirren der Zeit wirklich der letzten 500 Jahre ja, spurlos an dieser Kirche vorübergegangen sind. Sie ist also weder durch einen Stadtbrand noch durch Zerstörung der Kriege oder dass sie ausgeräumt wurde aus Wut der Menschen, weil etwas Neues kam. Das hat sie alles unbeschadet überlebt. Wenn wir die Augen schließen, dann können wir uns gut zurückversetzen in diese Zeit des großen Silberbergbaus, in die Zeit der Bergleute, die zu Tausenden hier sonntags zum Gottesdienst kamen. Und die Ausstattung, wenn wir durch die Kirche gehen, die beherbergt eine Jahreszahl um 1520. Das heißt, vieles der originalen Ausstattungsstücke aus der einstigen Bauzeit haben sich hier komplett erhalten.
St. Annen ist eindrucksvoll. Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde ist dementsprechend stolz auf ihr Kleinod. Insbesondere der Bergaltar hat es Silvia Schelter angetan. Zeigt er doch auf seiner Rückseite sehr authentische Bilder über die Zeit des Bergbaus in der Region. Wenn ich jetzt so mit Sieglinde und Matthias vor der Kirche stehe und den Berg hinabschaue, habe ich das Bild vom weihnachtlichen Annaberg vor Augen, das ich zumindest dieses Jahr nicht sehen werde. Vielleicht ein andermal, denn ich stelle es mir sehr romantisch vor. Ja, die Weihnachtsmärkte im Erzgebirge sind legendär, auch wenn sie in dieser Pracht erst seit 25 bis 28 Jahren wieder zelebriert werden. Der Freude tut das keinen Abbruch und dem Tourismus erst recht nicht. Worüber müssen wir unbedingt nur reden, wenn es um Weihnachten im Erzgebirg geht? Über einen ganz bestimmten Duft und der entstammt dem Weihrichtkarzel.
Das kann man sicherlich das ganze Jahr benutzen, aber wenn man sich so die Zeit anguckt, sondern wenn man sich dann in den häuslichen Raum ein bisschen zurückzieht, dass man halt einfach ein guter Geruch macht halt eine gute Stimmung. Dort würde ich halt auch das Behaftete mit Weihnachten vermuten.
Jürgen Huss erzählt von der Verbindung des Weihrichkarzel mit Weihnachten. Ihn habe ich ganz bewusst danach gefragt, denn Jürgen Huss ist der Inhaber der Schauwerkstatt zum Weihrichkarzel in Seematal-Neudorf. Wir erinnern uns, es ist Anfang Mai, aber im Erzgebirge schneit's. Drinnen ist es voll, fast wie im Advent. Schauwerkstatt? Ja, da dürfen sich alle Besucher mal so richtig die Hände schwarz machen und Jürgen Huss erklärt mir dann auch gleich mal, was es mit dem Karzel so auf sich hat.
Ich begrüße euch ganz herzlich hier an der Kaffeestube in Neidorf bei Huss. Ich habe gerade Matthias kennengelernt, bei mir Jackerts für, mein Name ist Ingo. Matthias und ich, wir haben uns also darum kümmern, dass ihr, wenn ihr alles macht, ein Dorf und ein verschiedenes Karzel mit der Hand nehmt. Ich habe ein bisschen geguckt, halber Finger dabei, wo ich bedenken habe, ob es gelingt. Aber bitte hilf, warte, zum Erfolg führen.
Gut. Die Frage nach dem Weihrichkarzel oder Entstehung oder manche eben rosa Kerze kann ich im Letzten nicht direkt beantworten. Da gibt es nur ein paar Dinge, die man ahnt, weiß, mal gehört hat. Da gibt es zum Beispiel so eine Geschichte, habe ich mal in so einem Heimatblatt gelesen, dass er sich vorstellen könnte, dass es bei uns hier Klosterware mal gewesen wäre. Klosterware, und zwar schön speziell, da hat so eine Richtung, ich glaube mal ein Zisterzienserkloster in Grünhain drüben. Das ist auch mit der Reformation dann eingegangen und war von 1200, glaube ich, wurde das gegründet. Weil wir waren ja hier oben auch ab und zu mal ein bisschen böhmisch angehaucht durch die Grenznähe. Und ja, Vermutung, könnte gut sein, weil Weihrauch in der Kirche oder damals katholische Kirche doch genutzt, jetzt auch immer noch ein Duftharz ist, was irgendwie, sondern immer ganz vorne steht und gut war. Was manche mit der Kegelform also rein interpretieren, ist ja Bergbaugeschichten, glaube ich aber selber weniger, weil erstens ist das Kerzel wahrscheinlich wirklich fast so alt wie die Anfänge vom ersten Bergbau hier. Ja, also eine abschließende Antwort gibt es nicht. Brauchtum, Räusern, rituell, sicherlich könnte das mal was gewesen sein. Weihrauch hat ja eine gute heilsame Nebenwirkung. Neben vielen gesundheitlichen Aspekten ist er auch sehr reinigend. Das Ausräuchern zum Beispiel vom Stall, ja, also wo es einerseits ein bisschen um Geisterbeschwörung ging, ja, aber hauptsächlich ging es darum, den Stall, das Vieh, ein Stück zu reinigen. Dort könnte man auch ein bisschen was suchen. Irgendwo hat es sich etabliert und man vermutet schon fast 1000 Jahre hier oben und das ist schon eine lange Zeit, aber jemand müsste mal eine Doktorarbeit schreiben oder irgendwas. Und dann hat man halt noch das, was übers Verbrennen gut riecht. Und jeder Stoff riecht ja nicht unbedingt gut, wenn er brennt. Also es gibt ja abartige Gerüche. Also muss man sich auf das legen, was beim Brennen oder beim Verklimmen gut riecht. Dort ist der Weihrauch wieder weit vorne. Ja, dass nur schwarz ist, sicherlich eine gute und richtige Feststellung. Das ist ganz schnell einfache Holzkohle. Dort kann man sich auch auf verschiedene Hölzer legen. Also zum Beispiel weiß ich, dass mein Großvater, wo der angefangen hat, dass sie damals auf Sachen zurückgegriffen haben, die man in der Drogerie kaufen konnte oder die der Drogist versorgen konnte. Da gab es auch kein Internet oder kein Großhandel, gar nichts. Damals wurde sehr stark mit Lindenholzkohle was gemacht, weil das war halt eine medizinische Holzkohle. Also Holzkohle an sich und damit auch vielleicht sogar bestimmte Hölzer, und gerade was die Linde betrifft, die mache ich halt selbst. Damit hat man erstmal knapp 90% hat man dort schön erstmal den Grundstoff, also das, was brennt.
Mhm. Ihr legt bitte die Düfte, die drei Level, in die Schüssel rein, auf die Stelle, wo ihr ein bisschen Platz drin findet. Ihr habt alle ein bisschen eine freie Stelle. Ja? Macht einen kleinen Haufen aus den Düften. Dann baut ihr euch aus den Fingern so ein bisschen Pinzettgriff und mischt diese Düfte, nur die Düfte, separat miteinander durch.
Na, das ist ganz einfach. Man muss halt die ganzen Stoffe stark verkleinern, also malen. Das ist bei der Holzkohle so und das ist auch bei den anderen Stoffen so. Das wiederum schränkt auch wieder Stoffe ein, wo das Malen halt nicht so sehr gut geht. Und dann ist das so klein, so kleine Partikel, dass man kann sich vorstellen wie Mehl. Und dann kommen die ganzen anderen Stoffe, die kommen zusammen, das wird gerührt. Und dann kommt noch das Bindemittel mit rein, das ist Kartoffelstärke. Und das wird dann wie so ein Teig zusammengebracht und dann ist der Teig formbar. Und dann wird er halt mit Hand geknetet, mit Hand gepresst, dann mit Hand gerollt, mit Hand geschnitten und mit Hand dann noch den Rest, die Form, die Kegelform angebracht, weil es die Kegelform halt braucht, damit das Ding überhaupt brennt. Man könnte eine andere Form wählen, aber dort braucht man dann immer schwere Hilfsmittel, damit es überhaupt funktioniert. Es muss ja in sich brennen, es sollte nicht ausgehen, es sollte aber auch nicht abfackeln, sondern schön klimmen, damit die Menge des Duftes nicht zu wenig und nicht zu viel ist. Und deswegen gibt es ja auch die gewisse Standardgröße, die für den Raum gut ist und auch für die Nase des normalen Menschen, sage ich mal, gut ist.
Hier im Erzgebirge, speziell in Neidehofen, wir sind ganz anders dazu. Klar, vorne, wenn wir es wissen, wir sind dazu Weihrauchkerzel. Warum ist es so? Die meisten von euch werden es wissen. Ja. Im Erzgebirge, wenn du in der Weihnachtszeit oder was bist, kommst du irgendwie rein. Meistens riecht es noch Weihrauch. Dieser Duft gehört einfach im Erzgebirge dazu. Ich behaupte nur noch, dass der Duft eine schöne Eigenschaft hat. Er kann nämlich, wenn man sich drei Weile lässt, gute Erinnerungen wecken und wachhalten.
Man kann Haus und Hof erleben. Bei uns, das ist hier ein altes Forsthaus, was wir wieder schön hergerichtet, wo man manche Geschichten davon kennt und auch erzählen kann, dann sind die ganzen Außenanlagen mit viel Liebe gemacht. Man kann ein bisschen Pflanzen wählen, man kann sich in Richtung Kräuter unterhalten, Bauerngarten. Draußen stehen ein paar Pferde und man kann vielleicht noch mal eine Bergwiese sehen. Also ich lege da viel Wert auf Dinge, die halt recht ursprünglich auch noch sind oder wieder ursprünglich gemacht wurden, weil sie halt eingebuddelt waren im Dreck durch das verlorene Dasein in den letzten 50 Jahren, also bevor ich es übernommen habe. Ja, und dann kann man natürlich das Kerzel erleben, damit kann man auch Geschichte vom Erzgebirge ein bisschen hören. Man kann ein bisschen was vom Brauchtum mitkriegen. Und was ganz wichtig ist, ich tue mich ja jetzt fast verstellen. Normalerweise rede ich ja erzgebirgisch. Und wenn ich aber als erzgebirgisch hier schwurfeln tät, dann tät es keine Sau verstehen. Und deswegen rede ich doch wieder vornehm. Also wenn man hier bei uns was erfährt, dann erfährt man das in Dialekt. Und da muss man ein bisschen drauf hören.
Das Haus ist auch innen warm und gemütlich und ein Winterabend im Erzgebirg ist hier sicher sehr romantisch. Eine letzte Station steht noch an. Die habe ich am nächsten Tag besucht. Der Himmel war wieder blau, die Temperaturen stiegen und der Ausflug mit der Erzgebirgischen Aussichtsbahn endete in Schwarzenberg. Das ist ein imposantes kleines Städtchen in zwei Teilen. Hier gibt es nämlich oben und unten. Unten entstand, als oben auf dem in die Landschaft ragenden Felsen kein Platz mehr war. Ganz simpel. Das obere Schwarzenberg wird geschmückt von einer prachtvollen Burg, von einer wunderschönen Kirche, einem kleinen, runden Marktplatz. Ganz wichtig, hier ist nix gerade. Es geht immer wahlweise bergauf oder bergab. Ute Florl vom Tourismusverband hatte mich mit dem Auto am Bahnhof abgeholt und mir damit den Aufstieg erspart. Oben gab es dann von ihr erstmal den groben Überblick.
Man kann sich viel anschauen. Also wir befinden uns ja gerade aktuell im Schlosshof im Perla Castrum, wo das Besondere das Ensemble ist, auch die Kirche, das Schloss. Dann auch noch beides. Also man sollte sich sowohl das Museum anschauen, als auch mal einen kurzen Blick in die Kirche werfen, die eine freitragende Decke hat und im barocken Stil erbaut worden ist und dadurch unheimlich, unheimlich hell ist. Also im Vergleich jetzt mit anderen Kirchen wird man dann sehr schön sehen, dann gewinnt man einen guten Eindruck. Schwarzenberg unbedingt empfehlenswert auch zur Weihnachtszeit, wo der Weihnachtsmarkt sich dann nicht auf einem zentralen Marktplatz befindet, sondern sich eigentlich durch die gesamte Stadt zieht. Vom Marktplatz aus die Schlossstraße hoch, links und rechts dann die Buden aufgebaut, den Schlossberg hoch dann kleine Hütten, wo bewegliche Figuren drin sind, wo praktisch die Bergbaukultur nachgebildet worden ist. Einfach ein tolles Erlebnis zum Weihnachtsmarkt dann. Und ein ganz besonderes Highlight ist natürlich dann die Bergparade, wo dann die Bergleute auch vom Bahnhof durch die gesamte Stadt aufmarschieren mit ihren Kapellen, mit ihren Bergmannskapellen dann.
Das kann ich mir gerade gut vorstellen, denn wir laufen ja bergab. und einem Herrn in imposanter Kleidung direkt in die Arme.
Als Türmer der Stadt Schwarzenberg bin ich bekannt und komme vom alten Schwarzenberger Glöckner- und Türmerstand. Ich kenne hier viele Leute, ich kenne so manches Haus, kenne mich auch in der Geschichte der Gegend so kleines bisschen aus. Und deswegen lade ich Sie jetzt ganz herzlich ein, bei einem kurzen Bummel durch die Stadt Schwarzenberg mit dabei zu sein. Herzlich willkommen in Schwarzenberg, der Perle des Erzgebirges, wie es hier heißt. Ja, ich werde immer wieder gefragt, warum sich nun gerade Schwarzenberg Perle des Erzgebirges nennt. Ich weiß nicht, ob Sie da schon etwas drüber erfahren haben.
Direkt noch nicht, aber alleine wenn ich hier stehe, kann ich das gut nachvollziehen.
Am 9. Juli 1880 war der König Albert hier, hat den Grundstein für den späteren König-Albert-Turm auf dem benachbarten Spiegelwaldberg in 730 Metern Höhe gelegt. Und bei dieser Gelegenheit hat er natürlich auch Schwarzenberg mit besucht und hat dann von dort oben herabgerufen. Und da unten tief im Tal, wie das Kind in der Wiege, liegt eingebettet in Wald, Wiese und Heide die Stadt auf dem Felsensporn, das liebliche Schwarzenberg. Die Stadt ist mir lieb und wert, wie ihre Menschen auch. Ich will sie Perle des Erzgebirges heißen. Also ab dem 9. Juli 1880 trägt Schwarzenberg diesen Beinamen Perle des Erzgebirges.
Hat die Stadt aber Glück gehabt.
Ja, ja, hat der Stadt nie viel genützt. Ne? Es sollte damals ja auch die Ortseingangsschilder mit aufgenommen werden, aber da hat Schwarzenberg immer drauf verzichtet. Ja, was hat ihn dazu bewogen? Natürlich die Lage der Altstadt tief unten im Tal, dennoch auf dem Felssporn, umgeben von den bewaldeten Höhenzügen mit einem Höhenunterschied von 430 Metern Höhe. Also das tiefste Haus liegt 430 Meter tiefer als der höchste Punkt. Und das ist immer wieder auch sehr schön, wenn die Leute dann hierher kommen, um wandern zu gehen. Ja, die Geschichte Schwarzenbergs begann eigentlich mit diesem Gebäude hier, mit diesem Turm. Das ist der Wachturm. Der Bergfried, und von dort aus haben die Türmer, die Wächter natürlich die beiden wichtigen Handelsstraßen bewacht, die hier durch das Gebiet gezogen sind. Und an diesem Bergfried, an diesem Wachturm ist dann die Burg entstanden, die über Jahrhunderte hinweg auch Regierungsmittelpunkt der gleichnamigen Herrschaft Schwarzenberg bildete. Gerade die Erzgebirger, die haben sich immer wieder durchgebissen durch die Jahrhunderte, ja, oder fast 1000 Jahre Geschichte. Aus der Region natürlich auch das erste Kaolin, aus dem ja das Meißner Porzellan etwa 150 Jahre lang hergestellt wurde. Weiße Erdenzeche bei Aue. Deswegen haben wir ja hier auch das Meißner Porzellan Glockenspiel, was ich Ihnen jetzt kurz auch noch vorstellen werde. Das sind 37 Glocken. Das Glockenspiel hat der Besitzer der Waschmaschinenfabrik damals gestiftet, Friedrich Emil Kraus, der unter anderem die erste im Freien stehende Weihnachtspyramide gestiftet hat oder hat bauen lassen. Ja, dann den ersten im Freien stehenden Großschwibbogen. Hier in Schwarzenberg ist auch dieses bekannte Motiv entstanden, das bekannteste Schwibbogenmotiv, was eben den Bergbau zeigt und die Traditionen, also sowohl Klöppelfrau als auch Schnitzer. Ja, kurz das Glockenspiel mal. Ich spiele es auch bloß mal kurz an, weil auch die Kirchenglocke gleich vorläuten wird. Die ruft zum Gebet, da können wir jetzt nicht reinspielen. Was hier im benachbarten Ehrenfriedersdorf hier entstanden ist, der Bergmarsch von Ehrenfriedersdorf. Glück auf, der Steiger kommt. Ja, man könnte auch Schwarzenberg als die Stadt der Glocken bezeichnen. Ich habe eine private Glockensammlung von 417 Glocken und Glöckchen, die kleinste 5 mm, die größte 2 Tonnen schwer.
Wo haben Sie die 2 Tonnen Glocke aufbewahrt?
Ja, wir haben einen Glockencafé auch, ne? Ja, und dort ist das alles ausgestellt. Und die kleineren Glocken bis eine Tonne habe ich bei mir zu Hause im Hof. Schwarzenberg hat das Stadt- und Marktrecht 1282 bekommen. Das heißt, dass ab dieser Zeit auch die Markttage natürlich stattfinden. Es hat früher viele, viele Märkte gegeben, 29 Märkte das Jahr über verteilt. Und will ich jetzt gar nicht alles aufzählen. Eine Handvoll Märkte sind noch übrig geblieben, natürlich der Weihnachtsmarkt, der Ostermarkt, Töpfermarkt haben wir nicht jedes Jahr, aber ist auch wieder ins Leben gerufen worden. Das Altstadt-Edelweißfest kam hinzu. Ja, und der Höhepunkt eines jeden Weihnachtsmarktes hier ist natürlich die große Bergparade, immer am Samstag vor dem dritten Advent. Das ist immer was ganz Besonderes. Ne? Ja, natürlich auch manchmal gefährlich, wenn viel Schnee liegt. Wir sind immer froh, wenn da nicht so viel Schnee liegt. Wir haben schon gehabt, dass die Dächer von der Feuerwehr abgeräumt werden mussten, weil zu viel Eis und Schneemassen drauf waren und drohten herabzustürzen. Das ist in Schwarzenberg immer wieder auch ganz wichtig. Die Schwarzenberger sind keine Sachsen vom Ursprung her. Wir sind Franken und Oberpfälzer. Das zeigt auch unsere Mundart. In Annaberg zum Beispiel ist das hier das B. Bei uns ist Ba. Die sagen keine, nur keine. Der Heme, der Ham. Der Eins, der Ans. Ne, na. Also das ist das fränkische A hat sich bis heute hin eigentlich hier erhalten. Und wenn sie vor 100 Jahren zum Schwarzenberger gesagt hätten, du bist ein Sachse, das wäre nicht so günstig gewesen. Genauso wie man zum Franken nicht sagen sollte, du bist ein Bayer. Oder um Gottes Willen ja niemals zum Berliner, du bist ein Brandenburger. Und ähnlich war es hier. Deswegen auch hier das fränkische Wappen. Der rote Grund, die drei weißen Raubtierzähne. Rot-Weiß ist ja Franken. Dann der Harnisch für das Zeichen der Macht der Herrschaft Schwarzenberg im böhmischen Zipfel. Dann natürlich die Amtskette und die böhmische Krone, weil Schwarzenberg über Jahrhunderte hinweg ja zur böhmischen Krone auch gehört hat. Und hier die beiden Adlerflügel als Zeichen der Freiheit oben im Gebirge für die beiden höchsten Berge des Erzgebirges, Keilberg und Fichtelberg, die ursprünglich mal beide zur Herrschaft Schwarzenberg ja gehört haben.
Es gäbe sicher noch viel mehr zu erzählen über die unterschiedlichsten Orte des Erzgebirges, weitere traditionelle Kunsthandwerkerbetriebe, Weihnachtsmärkte und Bergparaden, die es zum Beispiel auch in Freiberg gibt. Aber ich war ja nun im Mai dort und habe ganz nebenbei etwas Vorweihnachtsstimmung eingefangen. Glücklicherweise hat es dazu auch ein wenig geschneit und die Romantik natürlich und doch virtuell gezaubert.
Weihnachten ist ja das Erzgebirge wahrscheinlich der Landstrich in der ganzen Welt, wo es halt, ja, wo es einfach auch schön ist bei uns. Also es ist das ganze Jahr schön, aber trotz der Kälte und widrigen Bedingungen teilweise schön warm, schön viel Licht in den Fenstern und restlich. Und das ist schön. Immer eine Reise wert, also kommen ja ganz viele.
Deshalb, sagt ja auch der Jürgen Huss vom Weihrichkarzl, sollte man mal dort gewesen sein. Romantischer kann man sich vermutlich kaum besser aufs Fest einstellen. Danke fürs Zuhören und eine schöne Adventszeit. Ist nicht mehr lange hin.
Aufs Weihnachtsfest ist nimmer bei dies Dürfel ist, Schuh eige schneit, in Ofen wird auch neige schürt, das war der Kält nicht gar so spürt. Im Weihnachtenrehm, im Weihnachtenrehm. schönste Zeit.